Hier ist CB-Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 121. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hallo Jan.
Ja, und endlich können wir uns keiner weiteren 8 GB Grafikkarte widmen, sondern einer weiteren 16 GB Grafikkarte. Denn heute besprechen wir im Fokus den Test der AMD Radeon RX 9060 XT in der 16 GB Ausführung. Und das allein ist natürlich vorweg gleich schon wieder ein Thema, aber ich muss mich nochmal korrigieren oder diese Verwirrung aus der letzten Woche nochmal aufgreifen. Ich meinte doch zu dir, wir sprechen uns wahrscheinlich erst am Donnerstag. Erinnerst du dich?
Ja.
Und jetzt ist es doch schon Mittwoch, weil in der Tat war ich lange auf dem Dampfer unterwegs, dass ich dachte, AMD lässt das Review-Embargo auf die XT, die 9060 XT, erst am Verfügbarkeitstag fallen, nämlich am Donnerstag, den 5. Juni. Aber nein, es fällt schon einen Tag früher, am Mittwoch, den 4. Juni. Wir nehmen auf, kurz vor Mittag, der Test erscheint um 15 Uhr und wenn ihr das hört, ist er schon erschienen. Das ist heute unser Fokusthema. Und dann wolltest du mir noch was von The Witcher 4 erzählen. Denn da gab es gestern neue Infos, nachdem es bisher noch nicht so wirklich viele Infos gab.
Aber Jan, was ist denn mit der glorreichen GeForce RTX 5060?
Die frühstücken wir gleich noch. lass uns mal einsteigen.
Ich glaube, das interessantere Produkt ist diesmal in dieser Preisklasse, in dieser Generation definitiv die Grafikkarte von AMD.
Ja, zumindest im Vergleich zu der noch kleineren 5060, die es ja nur mit 8 GB gibt. Räumen wir doch dieses ganze Thema 16 und 8 GB gleich zum Anfang unserer Besprechung des Tests der RX 9060 XT ab, bevor wir dann auch auf die technischen Daten und die Benchmarks und die Leistungsaufnahme und unser Fazit eingehen. Von der Grafikkarte gibt es ja zwei Varianten, genau wie von der 5060 Ti, nämlich eine 16 und eine 8 GB Variante. Und es wird beide im Handel zu kaufen geben. Wir haben aber zum Fall des Testembargos, wie bei der 5060 Ti, Mitte April, jetzt Anfang Juni nur das 16 GB Modell im Test. Warum? AMD hat kein Muster der 8 GB Variante bereitgestellt und auch Partner haben kein Muster der 8 GB Variante bereitgestellt. Und da hieß es auch von AMD, das könnte auch schwierig werden. Sie haben nicht gesagt, dass es ausgeschlossen ist, aber ja, wir haben uns dann im Handel bemüht, denken, dass wir da auch mittelfristig, morgen kommt sie in den Handel, kurzfristig eine 8 GB Variante erhalten werden. Aber wir haben vorab keinen Zugriff auf eine 8 GB Variante gehabt. Und das gilt es natürlich genauso zu kritisieren wie damals bei Nvidia, dass AMD passiv dafür gesorgt hat, dass es keine 8 GB Tests gibt. Ob das global so sein wird, weiß ich nicht. Nvidia hat es bei der 5060 Ti ja wirklich geschafft, dass keiner, auch wenn der Treiber es unterstützt hätte, einen Test hatte. Ich bin gespannt, ob es AMD genauso gelungen ist. Der Ansatz oder die Motivation war auf jeden Fall die gleiche bei AMD und das kritisiere ich hiermit aufs Schärfste. Du auch, Fabian.
Ja, also zum einen, ich weiß halt nicht, wie es dann am Ende tatsächlich am Markt aussieht, wie verfügbar, wie dominant das 8 GB Modell eventuell sein wird hierzulande. AMD meinte ja so ein bisschen verteidigend, ja, das ist halt die Asien-Variante dieser Grafikkarte, die 8 GB Version. Aber wenn es sie hierzulande zum Kauf geben wird, dann ist das ja auch wieder hinfällig, diese Verteidigung. Und was das ganze Thema dann angeht, also du hast es schon gesagt, es ist wie bei Nvidia, ich würde sogar sagen, es ist noch eine Stufe kritikwürdiger in diesem Fall, also bei AMD. Zum einen, weil wir ja natürlich mit 8 GB noch knapper bemessen sind als bei der GeForce mit 8 GB, weil wir natürlich bei der GeForce das leicht bessere Speichermanagement haben. Jetzt kann man natürlich sagen, ja okay, dafür hat die Radeon 16 PC Express Lanes, aber das ist dann halt, das Thema hatten wir ja schon, wenn der VRAM ausgeht, ob ich dann 16 oder 8 Lanes habe, das ist halt einfacher oder doppelter Genickbruch. Ne? Das war da die Metapher. Ja. Ist dann auch egal. Das wäre der eine Punkt. Der andere Punkt, und da kann jetzt AMD auch wirklich ganz konkret nochmal was dafür, ist, dass sich diese Grafikkarten ja nicht nur beim Speicher unterscheiden. Also die 9060 XT und die 9060 XT 16 GB, also 8 und 16
GB. Genau, weil der Name ist ja
der gleich. Name ist ja, ich wollte es gerade schon wieder so vorlesen, dass ich halt 9060 XT, 9060 sage, aber nein, sie heißen ja beide exakt gleich. Aber es ist eben nicht nur wie bei Nvidia, dass der Speicher einen Unterschied darstellt, was ja eh schon gravierend sein kann, sondern dass wir ja auch noch einen höheren Takt und eine höhere Leistungsaufnahme haben beim 16 GB Modell. Das heißt, hier wird einem direkt doppelt. Ja.
Ja, und ich halte auch diese Argumentation, da hat sich ja AMD grundsätzlich clever verhalten, überhaupt das Thema anzusprechen gegenüber Nvidia, wo das ja, soweit ich mich erinnere, ja nur unter der Hand dann klar wurde, dass es da kein Muster geben wird. Und dann, glaube ich, vorab auch geleakt wurde aus den Kreisen derjenigen, die erwartet hatten, dass sie da ein 8 GB Muster bekommen. In diesem Fall hatte sich AMD ja, glaube ich, öffentlich dazu geäußert, mit den Argumenten, die du gerade angeführt hast, ne? Die ist ja quasi eigentlich nicht so relevant für euch alle, die ihr die Tests erwartet. Also warum sollen wir sie dann testen lassen? Ja, vielleicht interessieren, das ist wie neulich mit den kleinen 5060 Low-Profile-Varianten, für vieles auch nicht relevant unserer Leser, aber es war sehr interessant für eine große Anzahl an Lesern so kleine Grafikkarten zu sehen. Ja, und insofern haben sie es probiert wegzuargumentieren, aber das Ergebnis ist das gleiche. Wir haben keine 8-GB-Karte von AMD vorab bekommen, auch Partner haben die nicht zur Verfügung gestellt und ich bin gespannt, wie es global ausgesehen hat. Unabhängig davon sind wir dran, uns so eine Karte zu besorgen und die wird dann auch genauso noch getestet wie die 8-GB-Variante der 5060 Ti und auch die 5060 8-GB, die Nvidia ja gar nicht verteilt hat, außer an Best Buddies,
ja, genau,
Bedingungen zugestimmt haben. Ja, und wir haben trotzdem das Fazit, und da kommen wir nachher her mit einem Fazit zur 8-GB-Variante einleiten lassen, auch wenn wir die noch gar nicht getestet haben. Und das haben wir aber bei der 5060 Ti zuletzt auch so gemacht, auch wenn wir die damals auch noch nicht getestet hatten. Also Chancengleichheit und Stand jetzt. Ich weiß nicht, ob sich da in den nächsten 3 Stunden, 13 Minuten bis zum Release des Tests noch was ändert. Ist sogar der Titel gleich wie zur 5060 Ti. Weil, ja, die Geschichte wiederholt sich ja ein bisschen, außer vielleicht bei den Preispunkten, die ein bisschen anders sind. So, jetzt gebe ich das Wort dir in die Hand. Was haben wir denn jetzt hier? 9060 XT. Wir reden jetzt nochmal bei den Preisen und den Specs kurz über die 8 GB und dann klammern wir die aber aus, weil wir haben sie halt noch nicht
getestet. Und also ich glaube, wir werden uns, also zumindest wenn wir regelmäßige Zuhörer dieses Podcasts sind oder halt wir sowieso als diejenigen.
Ich höre regelmäßig zu.
Also zwangsläufig, sonst wäre es ein bisschen problematisch. Aber die wir uns hier ja beide unterhalten. Wer jetzt nicht gerade das erste Mal CB-Funk eingeschaltet hat für exakt diesen Test, weil er sich dafür interessiert, der wird die Debatte 8 GB Grafikkarten da jetzt, also wird ihm ja wahrscheinlich genauso zum Hals raushängen wie mir und dir und mir auch. Also insofern wissen wir aber auch alle schon, was denn das Fazit sein wird, wenn man so eine Grafikkarte testet. Wir wissen alle, worauf es hinausläuft. Wir wissen dann auch wieder, dass es trotzdem wieder Kontroversen in den Kommentaren geben wird. Wo man dann versucht zu verteidigen, was bestimmte Hersteller machen, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich bin auf der Linie, dass ich sage, nein, 8 GB bei einer neuen Grafikkarte für einen Preis von über 150 Euro ist ein Schlag ins Gesicht eines jeden Spielers. Das sollte man nicht unterstützen, sollte man nicht kaufen unter keinen Umständen. Und damit sind diese Modelle eigentlich auch schon tot.
Okay.
Was wir jetzt also aber haben mit 16 GB, und das ist auch das Einzige, worauf ich jetzt eingehen werde, weil der Rest ist halt einfach.
Ich nehme dich beim Wort, ja, und werde dich auf jeden Fehltritt hinweisen.
Wir haben im Endeffekt mit der RX 9060 XT die Navi 44 GPU. Bisher hat Nvidia, AMD ja nur 2 RDNA 4 GPUs rausgebracht. Navi 48, das ist die große in Anführungszeichen, beziehungsweise die mittlere, wenn man mal davon absieht, dass es ja kein, also es gibt ja keinen High-End-Chip diesmal. Und im Endeffekt eine halbierte Variante davon ist Navi 44. Ist genauso in TSMC N4 gefertigt. Achtung, N4, nicht 4N. 4N ist das, was Nvidia hat. Dahinter steckt vermutlich irgendeine 5-Nanometer-Fertigung bei TSMC. Bei N4 ist es anscheinend tatsächlich eine 4-Nanometer-Fertigung, aber man weiß es nicht genau. Wir haben aber, wie gesagt, den halben Chip so ungefähr, wobei das stimmt.
Genau, er ist nicht ganz halb so groß. Er ist ein bisschen größer als halb so groß und hat auch ein bisschen mehr Transistoren als nur die Hälfte. Aber wir haben natürlich auch Elemente, die man einfach nicht wegcutten kann, wie das PCI Express Interface. Aber so die Ausführungseinheiten sind 32 Compute Units statt 64. Wir haben nur noch 128-Bit-Speicherinterface statt 256-Bit-Speicherinterface. Wir haben die Hälfte an ROPs, wir haben die Hälfte an Level-2-Cache, wir haben die Hälfte, nämlich nur noch 32 Megabyte Infinity-Cache und so weiter und so fort. Ja. Und den nutzt auch die RX 9060 XT in beiden Varianten. Aber wir reden ja nur über die 16 Gigabyte-Variante. Und damit ist sie letztendlich auf dem Papier, was den Ausbau anbelangt, bis auf den Speicher, da hat sie ja weiterhin 16 GB in der 16 GB-Variante, eine halbe RX 9070 XT, die nämlich den großen Chip im Vollausbau nutzt.
Ja, ja, wenn man den noch, wenn man den noch groß fast nennen möchte, dann ja. Was halt.
Ja, er ist ja groß relativ, ne? Deswegen kann man ihn ja so schön kühlen, aber es ist halt nicht der Big Chip, den wir in der letzten Generation hatten, ja.
Was wir bei der 9060 XT jetzt auch noch haben, und das ist, glaube ich, ein Novum, die Grafikkarte kommt schon ab Werk mit einem Boost-Takt von 3130 MHz. Also hier wird dann die 3 GHz-Marke auch ab Werk geknackt. Und ich glaube, das ist die erste Grafikkarte, die erste Gaming-GPU, die wir haben, die mit über 3 GHz spezifiziert ist.
Ich gucke gerade nochmal bei der 76 XT nach. Nee, die war da deutlich drunter. Ja.
Also höchstens irgendwie eine GeForce, aber die gehen ja nur so hoch, die sind ja nicht so hoch spezifiziert, weil dann ja erst die Supermodelle so hoch spezifiziert werden. Also würde ich vermuten. Und was natürlich kritisch ist, dadurch, dass wir das Speicherinterface ja auf 128-Bit beschränkt haben, haben wir auch, wenn wir 16 GB haben, natürlich dann bei der Bandbreite nur 322 GB pro Sekunde statt 645 GB pro Sekunde. Und weil der Infinity Cache ja auch halbiert hat, wird das auch dann netto ungefähr tatsächlich auf die Hälfte hinauslaufen. Und 322 ist jetzt nochmal ein bisschen weniger, als wir das ja bei der GeForce hatten. Die hatte ja den Vorteil in dem Fall, dass sie ja GDDR7-Speicher hatte. Der war dann halt so schnell, dass es nicht ganz so reinkrätscht an der Stelle. Die kam noch auf 448 GB pro Sekunde.
Ja, das sind halt fast 50%.
Ja.
Irgendwas in den 40ern. Ja, und wir brauchen 160 Watt TDP, beziehungsweise sie ist mit 160 Watt TDP mit 16 GB spezifiziert, was auch wieder etwas mehr als die Hälfte ist einer Reihe RX 9070 XT, die hat nämlich offiziell 304 Watt TDP. Ja. Also haben wir eine halbe RX 9070 XT, aber mit in der großen Variante dem gleichen Speicherausbau, in der kleineren dann mit dem halben, mit etwas höheren Taktraten, dank nicht ganz halbiert TDP und außerdem gut, wir haben es ja schon angesprochen, der Speicher dämpft das Ganze natürlich auch. Die Verlustleistungen, die man hat, sind dann auch noch drin. Was Interessantes ist, wir haben auch ein 16X PCI Express 5.0 Interface. Das war zuletzt bei den kleineren Chips ja nie der Fall, weil die auch in der Regel ja so Notebook-first entwickelt wurden und da gibt es überhaupt keine CPUs oder APUs in der Regel oder gerade in den kleineren Klassen, die großen HX-Modelle können das dann doch bei beiden Konkurrenten, ja, aber da packt man dann meistens auch wieder die größeren GPUs dazu. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben hier eine Einsteiger-Grafikkarte, die mit dem vollen PCI-Express-Interface daherkommt, wird bei der 16-GB-Variante keinen Unterschied machen, der großartig von Relevanz ist und bei der 8-GB-Variante eben nur, wenn der Speicher knapp wird und dann hat man halt nicht nur noch 13 FPS, sondern vielleicht nur noch 2, aber ja, haben wir auch in der Vergangenheit schon zu Genüge drüber geredet. Das Spannende, Fabian, ist doch jetzt aber der Preis. Die Preise, der Preis, über die haben wir nämlich noch nicht gesprochen. Da geht AMD so vor, wie man es erwarten sollte, hätte können müssen. Nämlich die 16 GB-Variante kostet 369 Euro UVP. Wir haben ja neulich selber auch global öffentlichkeitswirksam darüber geschrieben, dass die RX 9070 UVPs schon seit 8 Wochen nicht mehr am Markt zu sehen gewesen sind. Die Einstiegs-UVPs und gestern, Fabian, gestern das erste Mal die 9070 von XFX, leider die ganz laute, erstmals unter UVP verkauft. Also Wochen über UVP und dann nicht auf, sondern unter, was waren es, 613 Euro, 16 Euro unter UVP.
Meinst du, das ist ein Zeichen?
Ja, wissen wir nicht. Also auf jeden Fall, die 16 GB-Variante mit 369 Euro ist auf dem Papier 80 Euro günstiger als die 5060 Ti 16 GB und selbst noch 30 Euro günstiger als die 8 GB-Variante. Die ist aber, soweit ich das gerade gesehen habe, vor dem Podcast auch schon für 369 Euro hier und da in einzelnen Varianten verfügbar ist. Also die 16 GB RX 9060 XT kostet, sagen wir jetzt mal, so viel wie die 8 GB Variante der Nvidia, des Nvidia-Gegenspielers. Wir gehen zumindest davon aus, dass der Gegenspieler ist. Und ja, die 8 GB Variante kostet 315 Euro. Warum 15? Vielleicht, damit sie 4 Euro günstiger ist als die 5060 8 GB. Aber 8 GB Karten empfehlen wir sowieso nicht mehr und das ist grundsätzlich ja auch egal, wie viel sie kosten. Sie sind immer zu teurer, es sei denn, sie liegen unter 150 Euro. Hast
du gesagt. Ja, also es war jetzt willkürlich, die 150, aber ja. You get the idea, ne?
So, getestet haben wir, das war nämlich das erste Modell, was uns zugeflogen ist. Inzwischen ist auch die Sapphire Nitro Plus mit 16 GB bei uns. Da gibt es dann aber erst, wenn wir noch ein paar weitere gesammelt haben, so einen Rundumschlag über 3, 4, 5 Custom Designs. Getestet haben wir das anhand einer, halte ich fest, Fabian, XFX Swift.
Ja, meinst du, das zugeflogen, war das schon wieder eine Metapher für die Geräuschkulisse?
Wir kommen nachher noch dazu. Na, das ist das Muster, was AMD verteilt hat. Unser Gedanke, als wir es ausgepackt haben, war auf jeden Fall, warum denn XFX? Aber die können ja vielleicht an ihren Designs gearbeitet haben seit dem 9070. Was heißt Desaster? Aber es war ja nicht nur, dass die irgendwie alle lauter waren, als man dachte. Dann gab es doch noch das Problem, dass sie die doch teilweise mit dieser Face-Changing Material Honeywell Paste, Pad da ausgeschrieben hatten, was doch dann gar nicht mehr der Fall gewesen ist. Und also XFX hat da in dieser Generation irgendwie Dreck am Stecken oder wurde vom Pech verfolgt.
Ich finde die Karten auch ziemlich hässlich, aber das ist gut. Das,
ja gut, das ist Geschmackssache. Ja, also wir hatten jetzt die XFX Swift OC Variante in natürlich der 16 GB Version im Test und worauf kommt es jetzt an, wenn wir die Ergebnisse besprechen? Natürlich erstmal auf das Verhältnis Leistung zu Preis zu den Gegnern, aber dann natürlich auch noch Aspekte wie Effizienz, Lautstärke und ja, dieses ganze Thema DLSS, FSR, FG, MFG, CUDA und so weiter und so fort. Steigen wir doch mal mit den Benchmarks ein, Fabian. Wo sind wir da gelandet?
Ja, das ist so ein typisches AMD-Produkt, würde ich behaupten. Man landet 5% hinter dem Gegenspieler von Nvidia, also in dem Fall der RTX 5060 Ti 16 GB.
Und in WQAD Zielauflösung Average FPS ohne Raytracing.
Genau. Und damit landen wir dann aber zum Beispiel auch 2% vor einer 7700 XT. Und wenn wir es vergleichen mit der, wo ist denn die 7600 XT in diesem Diagramm? Sie ist nicht drin.
Ja, die findest du nur in Full HD.
Aber wir sind auch als Non-XT. Wir sind fantastische 70% schneller als eine RX 7600 mit 8 GB. Das ist schon ein sehr großer Sprung. Und wenn wir es vergleichen, aber das ist natürlich dann wieder ein bisschen, wenn wir es vergleichen mit der 5060 die 8 GB, dann sind wir hier schon 6% schneller.
5060 Ti. 5060 Ti. Ja. Wobei wir da auch nochmal in den Test reingeschrieben haben, das ist halt diese Durchschnittsmilchmädchenrechnung. Entweder erwischt es dich halt mit zu wenig VRAM, dann ist die Leistung schnell abgrundtief schlecht, oder es erwischt dich nicht, dann hast du keine Nachteile. Kleinen Sternchen dran, bei der XT von AMD sollte ja trotzdem ein kleiner Nachteil sein, weil sie ein bisschen niedriger taktet, aber die Werte haben wir halt noch nicht. Ich finde auch ganz interessant, die 6700 XT, 12 GB, hat auch keine Probleme im Test, im Benchmark-Parcours, da hat sie 30% mehr Leistung. Das Ding ist allerdings auch schon von Anfang 20, nee, die kam doch auch noch Ende 2020, ne? Die kamen doch alle auf einen
Schlag. Was in diesem Diagramm hier jetzt ja wieder nicht drin steckt, und das ist ja das, der Aspekt, den Wolfgang jetzt versucht, in Spieletests zukünftig dann zu berücksichtigen, was hier aber ja nicht der Fall ist, weil wir halt sehr häufig mit DLSS testen oder FSR, aber dann halt eben nicht auf die Version eingehen. Natürlich ist die 6700 XT hier mit FSR 3 getestet und die 9060 XT könnte aber
manchmal
ja,
mit FSR 4.
Was ihr ja sogar ein Nachteil ist in diesem Diagramm. Es ist ihr ja sogar ein Nachteil, wenn sie mit FSR 4 getestet
bei
wird,
den FPS.
Weil das ja ein bisschen mehr FPS kostet. Aber die Bildqualität ist ja so viel besser, dass ich, also ich finde die Vergleiche, ich finde das so schwierig jetzt hier zu sagen, ja. Die ist nur 30% schneller als eine 6700 XT oder halt eben nur 2% als eine 7700 XT, denn ja, klar, wenn ich das in einem Spiel teste, wo ich kein FSR 4 zur Verfügung habe, und das ist ja aktuell dann leider die Baustelle, dann stimmt das. Aber sobald ich FSR 4 zur Verfügung habe, kann ich das halt multiplizieren, weil ich halt ein viel offensiveres Upsampling verwenden kann, auch in WQAD.
Gut, und jetzt nehme ich mal wieder die Nvidia-Perspektive ein. Die ist dann natürlich genau aus der anderen Richtung von oben drauf geschaut und auch in dem Fall, wenn es um Upsampling geht, erstmal völlig gerechtfertigt. Sie ist eben nicht nur 5% langsamer als eine RTX 5060 Ti, die im Parcours mindestens immer DLSS 3 nutzen durfte, weil sie ja teilweise mit FSR 3 lief und damit eine signifikant schlechtere Bildqualität liefert. Ja, es steht auch x-fach im Test und auch im Fazit, das ist die Baustelle, da muss AMD ran. Wir sehen es inzwischen, dass jedes Spiel letztendlich auch mit FSR 3 kommt. Da kam ja irgendwann dann das SDK, dann konnte jeder ohne zu AMD zu dackeln und zu sagen, oder das AMD hindackelt und sagt, wollt ihr nicht, FSR 3 implementieren. Und das ist ja mittlerweile auch Usus, aber da müssen wir halt schnellstmöglich mit FSR 4 hin, damit zumindest aus dieser Warte es wieder vergleichbar wird, was Bildqualität und Performance anbelangt. Dann hat man immer noch das Problem mit den letzten Generationen, aber die sind dann halt per se schlechter und da haben wir ja darüber gesprochen, möglicherweise werden die dann halt nur noch nativ getestet, was dann immer noch schlechter aussieht.
Ja, es ist in Spieletests nochmal eine andere Geschichte als in Grafikkartentests, weil sich ja natürlich die Zielsetzung unterscheidet, was man halt irgendwie was herausstellen möchte, aber es ist so schwierig geworden, diese Diagramme zu lesen und daraus sinnvolle Schlüsse zu ziehen, wenn man nicht einen riesigen Fundus an Hintergrundwissen mitbringt. Das ist eigentlich...
Ja gut, und Nvidia kommt dann eben noch, das ist die zweite Stufe der ganzen DLSS-FSR-Diskussion, dass die 9060 XT ja grundsätzlich um den Faktor X langsamer ist, weil sie ja kein Multiframe-Generation hat und die 5060 Ti schon. Und das ist in gewissen Szenarien, wo das eine Option ist, auch mit einer 5060 Ti das hinzuzuschalten, weil die Ausgangs-FPS inklusive DLSS 4 hoch und wunderschön anzusehen sind, ist das halt auch ein Argument.
Ja, das ist
auch so alles angesprochen.
Es ist in 0,1%
halt sehr kompliziert.
Kann das entscheidend sein, ja. Okay. So. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal, wir sind ja noch in Restreise unterwegs und Nvidia-Grafikkarten seit 2018 sowieso können ja alle super gutes Raytracing, immer. Und die AMD-Grafikkarten seit dieser Generation
not
ja
so
auch.
Much.
Und jetzt schalten wir das mal ein. Und die 9060 XT, zum einen, sie geht von 53 FPS in diesem Parcours auf 49 FPS. Das heißt, so viel verliert sie da nicht. Und jetzt liegt sie dann auch nicht mehr 2% vor der 7700 XT, sondern 17% vor der 7700 XT. Gut, ich hatte eben jetzt die 7600 genannt. Ja, ist eine 8 GB Grafikkarte. Entsprechend ist der Vorsprung jetzt 215%. Und wenn wir jetzt mit der 5060 Ti 8 GB vergleichen, haben wir jetzt auch 39% Vorsprung. Ne? Also die 8 GB Modelle, die brechen jetzt weg, vor allem halt natürlich alte AMD 8 GB Modelle. Wenn wir jetzt mit der GeForce vergleichen, die war ja eben 5% schneller, also die 5060 Ti 16 GB, die ist jetzt 7% schneller. Das heißt, wir sehen auch hier jetzt wieder die Raytracing-Leistung mit NNA 4, die ist sehr viel stärker, sehr viel besser als mit vorherigen AMD-Generationen und beinahe auf dem Niveau, wie es bei Blackwell ist, weil Blackwell natürlich bei der Raytracing-Leistung nicht zugelegt hat im Vergleich zu Ada.
Ja, sondern eher tendenziell ein Stück verloren hat, ne, in vielen Titeln, die wir uns bisher angeguckt haben. Oder nein, relativ weniger stark zugelegt hat mit Raytracing als mit Rasterizer, aber verloren hat Blackwell nicht. So, das war natürlich Quatsch. Ja, dann haben wir uns Full HD noch angeguckt auf der Karte. Eine Auflösung, die du niemandem empfiehlst, hast du gesehen, da hat uns doch gestern irgendjemand im Forum getaggt, ich weiß seinen Namen nicht mehr, der sich doch gerade, glaube ich, 4K LG irgendwas zugelegt hat und gesagt hat, Full HD ist halt vorbei, hat er jetzt selbst gemerkt. Aber wir haben es noch getestet, da schneidet die 9060 XT sogar noch eine Ecke besser ab. Im Quervergleich zu beispielsweise der 7000, also zur 7700 XT beispielsweise. Möglicherweise, du hast es vorhin angesprochen, weil in WQHD dann doch die Speicherbandbreite mit dem geringeren Infinity Cache dann ein bisschen zu tragen kommt und das in Full HD noch kein Nachteil ist gegenüber der 7700 XT, die halt eine höhere Bandbreite
generell ist hatte. Ja, eine 7700 XT auch eine breiter aufgestelltere GPU und das ist ja auch ein Verhalten, das wir seit Generationen immer wieder merken. Je breiter so eine GPU aufgestellt ist, also je mehr Ausführungseinheiten sie hat, je dezentraler sie vielleicht sogar organisiert ist, desto stärker ist sie für eine gute Auslastung auch darauf angewiesen, dass es eine ausreichende Anzahl an Pixeln gibt. Und das ist in Full HD dann halt nicht mehr gegeben. Das heißt, gerade Grafikkarten, die besonders leistungsstark sind, weil sie besonders breit sind, können sich da einfach dann nicht ihre Leistung auf den Bildschirm bringen. Ich meine, wir sehen es ja theoretisch auch bei der 5090, die ist hier nicht getestet, aber die wäre halt nicht wirklich viel schneller als eine 4080, 4090. Natürlich auch wegen des CPU-Limits obenrum dann irgendwann, klar, aber eine 9060 XT, die ja hauptsächlich über, die einen Großteil ihrer Leistung auch über den Takt dann freilegt, obwohl sie vergleichsweise schmal ist, hat dieses Problem nicht. Hm.
Analysen stellt Wolfgang dann ja immer noch an, basierend auf den Einzeltestergebnissen. Und da ja, gibt es jetzt keine neue gravierende Erkenntnis, würde ich sagen, in dieser, weil es ist ja jetzt wieder nur der Vergleich RDNA3 zu RDNA4, den wir schon hatten, oder halt Blackwell zu RDNA4. Man sieht nur leider, wenn man in die einzelnen Benchmarks guckt, dass man sich nicht so sicher sein darf, dass man die perfekte Wahl getroffen hat, wenn man die konkrete Wahl zwischen verschiedenen Grafikkarten oder die Aufrüstentscheidung zwischen einer RX 7000 zu einer RX 9000 auf Basis des Durchschnittswerts getroffen hat, denn ja, hier ein Detail drauf einzugehen, das wäre müßig, aber es gibt halt Spiele, wo die RX 9060 XT signifikant schneller ist als eine 7700 XT. Es gibt aber durchaus auch Spiele wie Empire of the Arns, wo sie fast 20% zurückliegt. Ja, im Durchschnitt ist sie schneller, mit Raytracing deutlich schneller, aber es wird halt Einzelfälle geben, wo das leider Gottes eben nicht der Fall ist. Das gleiche gilt im Vergleich zu Blackwell. Wenn man entscheiden will zwischen RX 9060 XT und 5060 Ti, dann kann man nicht davon ausgehen, dass in jedem Spiel die 5060 Ti etwas schneller, aber teurer ist und die 9060 XT günstiger, aber nur geringfügig langsamer, weil es gibt mal das eine Spiel, mal das andere, wo wir durchaus plus, minus 20-25% haben, weil die Architekturen halt weniger gut oder besser mit der jeweiligen
Spiele. Und diese plus minus 25%, die sind immer noch vernachlässigbar. Wenn es dann dazu kommen sollte, dass man in einem Spiel, das man unbedingt spielen möchte, sieht, es unterstützt DLSS 3 oder 4, aber nur FSR 3.
Ja.
Andersherum, wenn die Radeon 25% schneller ist, aber das Spiel, ne, also dann halt kein FSR 3 unterstützt. Und falls aber die GeForce vielleicht genauso schnell ist oder sogar wir dann aber FSR 4 haben, dann sind wir natürlich da dann wieder stark dabei. Also man muss da dann im Einzelfall halt schauen, nicht nur wie groß ist denn der Balken mit in den Benchmarks, sondern auch was ist das Feature-Set, was hier supported wird vom Spiel.
Ganz interessant fand ich noch, dass wir hier mal wieder eine Grafikkarte haben, die relativ strikt vom Power-Limit limitiert wird. Ja, also Wolfgang hat ja für die Benchmarks, die wir gerade besprochen haben, die Swift OC, die kommt mit 180 statt 160 Watt TDP und einem kleinen Taktaufschlag daher. Die hat er aber für die Benchmarks eingebremst auf den Standardtakt und die Standard-TDP von 160 Watt. Und in den meisten Spielen wird der Takt dadurch begrenzt, dass die TDP nicht ausreichend ist, weil rein theoretisch, oder was heißt rein theoretisch, so in Windows, wenn man die Karte einfach mal dort nutzt und mal guckt, wie verhält sich der Takt, dann kann man bei leichten Lasten auf 3,4 GHz gehen. Im Durchschnitt haben wir in dem Spiele-Benchmark-Parcours aber nur 3,148 GHz erzielt. Also deutlich über den 3 GHz und auch noch mal ein bisschen über dem Niveau, was so das Datenblatt einem angedeutet hat in diesem Fall. Aber ja, mit mehr TDP geht mehr. Er hat es sich dann auch nochmal angeguckt in Space Marine, was halt hart im TDP-Limit hängt und einen sehr niedrigen Takt ausweist. Und da geht es mit 160 Watt, haben wir da 2,978 GHz. Wenn man dann auf die 180 der XFX-Karte geht, dann hat man schon 219 MHz mehr. Und wenn man die dann noch um 10% erhöht auf knapp 200 Watt, dann hat man 276 MHz mehr Takt gegenüber 160 Watt. Und das ist ja schon ordentlich nur dadurch, dass man das Power-Target hochzieht. Ich meine, es ist dann halt auch 40 Watt höher oder 25% im Summe gegenüber dem Referenztakt, aber es passiert halt auch was.
Man hat dann 3254 MHz.
Ja, 10% mehr Takt. Also insofern, was heißt passiert? Ne? Es ist natürlich unterproportional. Aber wir hatten zuletzt so viele Grafikkarten im Test, wo da gar nichts mehr passiert ist, weil die, beziehungsweise wo durch ein höheres Power-Target nichts passiert ist, aber man interessanterweise den Takt erhöhen konnte, ohne dass das Power-Target, also der Verbrauch steigt. Ne? Du erinnerst dich an die ganzen Blackwell-Karten, wo man dann auch vorsteht und das noch weniger begreifen kann. Ja. Benchmarks abgehakt. Was ist dein Fazit? Reine Rohleistung?
Ich finde, das ist. Also, wir haben jetzt halt leider nicht den Vergleich zur. Ja, ist das der Vorgänger? Ist die 7600 XT mit 16 GB jetzt hier der Vorgänger? Das ist ja auch so eine Sache. Bei Nvidia, ja. Wenn wir gleich vielleicht dann doch nochmal über die 5060 reden, dann kann ich halt wieder das Historio rauspacken, was ich auch tun werde, zu den letzten 60ern. Und wir können genau sehen, wie hat sich das entwickelt. Aber jetzt nenn du mir mal eine Historie für die letzten 5 Generationen. Was ist denn jeweils der Vorgänger dieser Grafikkarte hier? Und das ist bei AMD aufgrund der Namensgebung nicht immer so unbedingt möglich. Und selbst wenn die Namensgebung dann mal identisch ist, wir erinnern uns an 6800 XT zu 7800 XT, die ist ja teilweise schwächer.
Also die 7600 XT mit 16 GB hatte einen UVP von 359 Euro. Da haben wir damals, glaube ich, auch alle geschnauft. Weil der deutlich über dem lag, was man von der 6000er Generation gewöhnt war, so meine ich mich zumindest zu erinnern, und war demnach nur 10 Euro günstiger als jetzt die 9060 XT mit 16 GB. Und dafür, wir haben es gerade gesehen, schon wenn der Speicher ausreicht oder fast immer ausreicht, aber insbesondere dann, wenn er ihr ausgeht, ist es halt kein Vergleich. Und wenn man Raytracing anmacht und dann der Speicher ausgeht, erst recht nicht.
Ja, wir reden halt dann wieder von 8 zu, ne? Also da lassen sich halt.
Nee, die XT hatte ja 16.
Ach so.
Stimmt, die XT hatte ja 16 GB. Ja, du hast recht, das hatten wir ja noch gar nicht im Benchmark betrachtet. Aber also trotzdem haben wir einen deutlichen Leistungszuwachs von der 16er XT damals, 7600 XT zur 16er jetzt bei 10 Euro mehr. Wir haben immer noch einen Leistungszuwachs.
Also ich meine, wir haben halt leider...
7700 XT, die war damals 90 Euro teurer.
Wir haben halt leider wirklich nicht die 7600 XT in diesem Benchmark, was mir gerade auch erst auffällt. Aber wenn ich jetzt mal kurz in Full HD gehe auf Resterreise, wo wir also am wenigsten die Situation haben, dass die 8 GB reinschlagen, dann ist die 9060 XT 16 GB, ich weiß, ist jetzt alles ein bisschen blöd, dann ist sie noch 50% schneller. Und ich glaube, das ist auch so der Bereich, 40-50% hat man selbst in nicht VRAM-limitierten Szenarien, ist man schneller dann auch als eine 9060, als eine 7600 XT. Ja. Und das ist dann immerhin ja schon ein Zuwachs, der doppelt so groß ist wie das, was man bei Nvidia irgendwo mit Blackwell bekommt, zum gleichen Preis wohlgemerkt.
Und wir hoffen, dass der UVP im Handel sich auch einstellt.
Und wenn man sich dann tatsächlich vielleicht sogar Raytracing-Szenarien anschaut, da hat man ja dann sowieso noch mal weniger Leistungsabfall wegen RDNA4. Wenn wir jetzt vergleichen, sogar mit einer 7700 XT kann sie dann ja mithalten. Also, was heißt mithalten? Die übertrifft
sie. Ja, und sie hat in Zukunft ja immer häufiger
FSR. Und wenn wir dann noch FSR4, genau. Also, wenn ein Spiel Raytracing, also wenn man mit Raytracing spielt und das Spiel FSR4 unterstützt, dann ist sie gut und gerne mehr als doppelt so schnell wie der Vorgänger zum gleichen Preis.
Bildqualitätsnormiert.
Ja. Und das ist ziemlich gut.
Ja, dann lass uns doch nochmal zur Leistungsaufnahme kommen und ob wir da irgendwelche bösen oder positiven Überraschungen erleben. 180 Watt TDP hat die XFX gebencht und auch die Leistungsaufnahme gemessen haben wir aber mit den Standardeinstellungen, das heißt 160 Watt TDP. Und genutzt hat Fabian, der eigentlich Wolfgang heißt, darf er schon.
Was?
Bitte? Den neuen Leistungsaufnahmetestparcours. Nein, du heißt natürlich nicht Wolfgang. Der ja jetzt auf mehreren realen Messungen in verschiedenen Spielen basiert, nämlich 5. Und was ist dabei rausgekommen? Mit 160 eingestellten Watt TDP hat er gemessen, im Durchschnitt 164 Watt. Also keine böse Überraschung.
Nee, das ist im Rahmen der Messungenauigkeiten, die wir andauernd auch. Also was heißt Messungenauigkeiten? Halt Spezifikationsungenauigkeiten, wenn man so will. Aber das ist nichts Unübliches in dem Bereich.
Ja. Und jetzt gucke ich nochmal auf die 5060 Ti 16 GB. Die landet in diesem 5-Spiele-Durchschnittsparcours gemessenen WQAD bei 158 Watt. Und das sagt uns für die Effizienz was, Fabian?
Ja, GeForce ist leicht schneller. Es verbraucht ganz bisschen weniger. Dementsprechend fällt dann auch die Effizienz so aus, dass die 9060 XT dann nicht mit 16 GB nicht mithalten kann mit der 5060 Ti. Die ist 9% effizienter, 16 GB Variante. Eine der effizientesten Grafikkarten überhaupt im Testparcours, nur die 5080 ist dann nochmal ein bisschen effizienter, wenn unterwegs. Aber im Endeffekt landet die Radeon dann zwar nicht auf dem guten Niveau, das die 9070 hatte, die ja auch gar nicht viel mehr verbrauchen darf, aber halt eben eine viel breitere GPU hat. Aber sie landet trotzdem noch in diesem GeForce-Gefüge, würde ich sagen. Also vielleicht nicht ganz bestes Blackwell-Niveau, aber sie ist auf jeden Fall im Schnitt besser auch als die Ada Lovelace-Karten und damit natürlich viel besser als die RDNA 3-Grafikkarten.
Ja, und was ich noch positiv fand, als dann doch positive Überraschung ist, obwohl sie so über den Takt geht, aber natürlich bei der TDP eingeschränkt ist mit 160 Watt, ist sie dann doch auch noch eine Ecke effizienter, nämlich so auf halbem Weg zwischen 9070 und 9070 XT. Das haben wir ja bei anderen Karten dann durchaus, die auf den Takt gehen, schon anders gesehen, aber sie wird eben eingeschränkt, ne? Man könnte es noch verbrennen, indem man sie halt mit 200 Watt auf den Markt bringt. Ja, haben wir schon bei OC
Ja,
gesehen.
aber insgesamt jetzt zu 50,
Nee,
60.
werden wir noch bei OC sehen. Entschuldige mal. Ja, ich habe dem schon vorweggegriffen. Warum ist ein Insider? Ja,
Wir hatten ja
ach, wir
eben
hatten die.
schon, wir hatten ja eben schon beim Takt den Ausblick darauf, wie man da Power Limit limitiert ist.
Aber zurück nochmal zur Effizienz. Also da kann man nicht meckern. Ja, also es ist
Nee,
schon kein
ist okay.
Vergleich zu Last Gen und ja, vorne mit dabei, was die Effizienz in FPS pro Watt betrifft. Ansonsten Leistungsaufnahme, Leerlauf auf dem Desktop, Videowiedergabe, Dual-Monitor-Betrieb, überall so ein kleines bisschen effizienter. Nee, nicht effizient, doch dann auch effizienter, weil sie tut ja das Gleiche. Der Verbrauch liegt immer ein bisschen unter dem Niveau einer 9070, die wir stellvertretend im Parcours haben. Das war in dem Fall, weil es gibt ja keine Referenzkarten bei dieser ganzen Generation nicht. Oder Architektur nicht. Das war da die Sapphire Pure. Da muss man auch mal bedenken, da gibt es durchaus dann auch mal Unterschiede bei den Custom Designs, aber wir können ja nur das vergleichen, was wir hier haben. Also insofern braucht die 9060 XT 16 GB XFX Swift OC im Zwei-Lüfter-Design braucht immer etwas weniger als die 9070 Non-XT Pure. Das ist ein Drei-Lüfter, genau. Die Pure waren doch, glaube ich, beide drei Lüfter, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und ja, sie fällt jetzt nicht ins Bodenlose, holt nicht in den Disziplinen YouTube oder auf dem Windows-Desktop die Blackwell-Karten ein, ist aber beim Leerlauf auf dem Desktop ohne Bewegung und im Dual-Monitor-Betrieb UHD einmal 144, einmal 60 Hertz doch letztendlich Benchmark im
Ja,
Vergleich.
also es gibt im Detail natürlich immer wieder hier, ist sie schlechter, dort ist sie besser, aber wenn man sich das in der Summe anschaut, sowohl im Leerlauf, also oft in diesen Leerlaufszenarien, die verschiedenen, die wir haben, als auch unter Last in den verschiedenen Szenarien, in den verschiedenen Spielen, ist im Endeffekt kein kaufentscheidend relevanter Unterschied zur 5060 Ti, würde ich sagen.
Was ich noch interessant fand, aber das ist, glaube ich, wirklich so eine Custom-Design-Design-Entscheidung. Wir messen jetzt ja im neuen Parcours auch, was die Grafikkarten, oder gemessen haben wir es schon immer, jetzt weisen wir es auch gesondert aus, was die Grafikkarten über den PCI Express-Slot und den Stromstecker, in dem Fall 1x8-Pin, aufnehmen. Und da haben wir im Durchschnitt bei der XFX-Variante jetzt 43 Watt über den Slot und, lass mich umschalten, wo ist sie? 122 Watt über den Stecker. Und das ist zum Beispiel jetzt ganz anderes Verhältnis, als wir gemessen haben bei der Pure 9070 mit 13 zu 210 Watt. Aber 55, nee, wie viel Watt waren es jetzt? 43 Watt durchschnittlich sind halt voll im Rahmen dessen, was erlaubt ist. Und selbst der Spitzenwert mit 55 Watt lag noch innerhalb der PCI Express X16 Slot Norm.
Ja,
Also,
es ist aber generell
ja.
auch so, dass die stärkeren Grafikkarten tendenziell weniger über den Slot ziehen, sondern mehr über ihre direkte Verbindung zum Netzteil, die dann ja meistens auch größer ausfällt.
Ja, das sieht man auch krass bei den großen RTX 5000-Karten, die alle quasi überhaupt nichts über den Slot ziehen.
Ja.
Und die kleineren, jetzt zuletzt die 60er, die sind dann auch in dem Bereich wie die 60er von AMD unterwegs, nämlich so bei 40 bis 50 Watt. Da gebe ich dir
Aber es
recht.
macht im Endeffekt, also kaufentscheidend ist hier nichts, es ist alles irrelevant eigentlich.
Nein, und alles spezifikationskonform. OC-Potenzial. Ja, haben wir schon drüber gesprochen, mit den Taktraten. Hart TDP gedeckelt in fast allen Spielen. Was ist jetzt, wenn man die TDP von standardmäßig 160 Watt aufbaut auf die 180 Watt, die die XFX schon mitbringt? Und dann kann man auch bei dieser Grafikkarte, wie bei allen RDNA4-Grafikkarten, nochmal 10% auf das drauflegen oder 30% abziehen, was ab Werk gegeben ist. Also in dem Fall 180 Watt ab Werk. Plus 10% sind dann 198 Watt, die maximal gehen. Ja, wenn man das macht und dann zusätzlich dem Takt noch so ein bisschen so einen Schubs geht, damit er da hinterher rennt, 350 Megahertz hat da Wolfgang manuell einstellen können in Final Fantasy was ist es? 16. Ich muss jedes Mal wieder aufs Neue nachzählen oder nachübersetzen, was das Spiel hier für eine Nummer eigentlich mit sich trägt. Dann hat er es geschafft, die Grafikkarte auf bis zu 3481 Megahertz in diesem Spiel, was sehr hoch taktet, weil es sehr wenig am TDP-Limit hängt, bis auf knapp 3,5 Gigahertz stabil zu treiben im Benchmark. Das ist ja schon relativ ordentlich. Da hatte er dann nochmal 7% mehr Leistung als mit dem Standardtakt, wenn er zugleich den Speicher um 1749 Megahertz angehoben hat. Also gemessen an fast plus 40 Watt mehr TDP, dann doch ein relativ kleiner Leistungszuwachs, 7% zu 25% in God of War Ragnarök heißt es so, und Space Marine 2 hat er dann 8-12% ermittelt, und da wurde dann die TDP auch wieder voll ausgefahren und ja auch schon bevor er sie erhöht hat, also ja, ein bisschen was ist zu holen, der Effizienz ist es dann in dem Fall aber nicht zuträglich, es verhält sich hier halt nicht wie bei anderen Grafikkarten, gerade wie wir es oft bei Blackwell gesehen haben zuletzt, nicht auf allen, ne, aber auf den meisten, dass ich ja weder im TDP-Limit hänge, noch wenn ich die Taktraten erhöhe, mehr Verbrauch oder signifikant mehr Verbrauch sich einstellt. Hier ist es nicht so. Mehr Takt bringt auch mehr Verbrauch und mehr Verbrauch bringt aber auch mehr Takt.
Was sich jetzt natürlich erstmal so anhört, als wäre das irgendwie was Schlechtes, aber an sich ist es ja gut, dass AMD diese Grafikkarte so konfiguriert hat, wie wir sie halt vorfinden. Also, dass sie halt, ja, quasi schon zu hoch gebracht wurde, sodass es halt nicht mehr noch höher geht, sinnvoll, sodass Spieler ab Werk bereits das Beste aus diesem Stück Technik, was sie halt haben, herausholen können, ohne dass sie dann noch was dran ändern müssen. Ja.
So könnte man es auch umschreiben. Ja. Dann kommen wir noch zur Leistungsaufnahme nicht, zur Lautstärke, dem Thema, was ja nun wirklich auch ein ganz krasses Custom-Design-Ding ist. Wir hatten es vorhin schon angesprochen, XFX, gemessen haben wir 40,5 Dezibel unter Last bei. Auch in dem Fall sind es dann, soweit ich weiß, nur die 160 Watt TDP gewesen und nicht die 180 Watt. Das ist ja hier alles Referenzbetrieb, was natürlich auch schon wieder ja, eine Einschränkung ist, weil eigentlich benötigt diese Grafikkarte ab Werk ja nochmal knapp 20 Watt mehr. Und 40,5 ist halt schon ein schlechter Wert, wenn man sich anguckt, was so andere Modelle in dem Vergleich zu leisten oder abliefern. Wir haben ja auch die 9070 Pure hier stellvertretend mit 31,5. Die verbraucht deutlich mehr. Ja, die hat eine größere GPU, sie hat den größeren Kühler, aber leider zieht sich hier die XFX-Linie fort und irgendwie kriegen sie das bei Arena 4 mit ihren Kühlern, die ja alle nicht klein sind. Das sind 2,7 auf 27 Zentimeter, 2x95 mm Lüfter, das ist nicht
winzig. Es sieht auch nicht so aus, als wäre das so eine richtige Low-Cost-Lösung, die da halt, also es ist schon ordentliche Lamellen, ich sehe da auch mindestens 4 Heatpipes, ich verstehe nicht, wie sie das, also klar, einerseits hat Lüfterkurve zu aggressiv, dafür dann eventuell kühler, als es sein müsste, was ja absolut gar nichts bringt. Aber
ja, sie läuft halt relativ kühl, ne? Also 71 Hotspot, wo haben wir hier GPU Edge?
Gut, das hat die Sapphire, die du eben angesprochen hast, 51. auch geschafft, ne? Die ist leiser. Ich habe aber keinen kühler. Vergleich.
Also Wolfgang hat schon gefrotzelt, wahrscheinlich sind andere Custom Designs noch kühler und trotzdem viel leiser. Ja. Ja, also es setzt sich fort, ne? XFX hatte ja da diese Fettnäpfchen also erstens, dass die zwei Custom-Designs mit der 9070 und 9070 XT sehr groß, sehr dick, sehr breit, sehr hässlich, würdest du sagen, waren.
Ja.
Und sehr laut.
Das ist ja Geschmackssache.
Dann kam ja noch raus, dass sie doch irgendwie am Anfang, sie haben doch 1000 Versionen, hatten sie doch alle mit diesem Honeywell oder fast alle mit dieser Phasenwechsel Wärmeleitpad-Paste da beworben und dann hatten die das doch aber nicht alle und jetzt bei der XT, bei der 9060, jetzt gibt's die Swift ja auch schon wieder in 10 Varianten, also die 9060 XT gibt es in 10 Varianten, lieber Fabian. Und zwar 5x mit 16 GB und 5x mit 8 GB.
Okay.
Und es gibt die in Schwarz und Weiß. Mhm. Und es gibt sie nämlich mit 3 und 2 Lüftern. Und sie heißen aber immer gleich. Und
die Grafikkarte heißt ja auch schon immer gleich.
Ja, genau. Also sie heißt immer 9060 XT Swift.
Das heißt, wenn du dir eine XFX Radeon RX 9060 XT Swift OC kaufst, dann weißt du nicht, ob du jetzt eine 8 GB Grafikkarte mit weniger TDP und Leistung und 2 Lüftern bekommst oder eine 16 GB Grafikkarte mit mehr TDP, mehr Leistung und 3 Lüftern.
Ja, aber ich muss gerade eingestehen, die normale mit 2 Lüftern heißt ja nur Gaming Edition und die andere heißt Triple Fan Gaming Edition.
Ach,
okay. Okay, also immerhin sehe ich ihr an, ob sie 3 oder 2 Lüfter hat. Und dann natürlich auch, ob sie 8 oder 16 Gigabyte hat. Und was ich hier auch noch ansehe, ist ja, ob sie weiß oder schwarz ist. Aber ja, es ist natürlich Wahnsinn, ne? Also 10 Swift-Varianten der RX 9060 XT. Und dann gibt es darüber ja noch die Mercury Class. Die gibt es diesmal aber nur doppelt. Lass mich gucken, also nur zweimal. Achso, nö, sieht doch auch eigentlich alles wieder gleich aus.
Ich glaube, XFX ist, also die haben auch bei der 9070 und bei der 9070 XT schon eine absolute Schwemme an Custom Designs, ja, die alle eigentlich gleich sind.
Na gut, also und leider zu laut.
Ja,
also,
das zieht sich durch die Bank, das trifft auf sie alle zu, ne? Ja.
Also wir haben inzwischen auch die Nitro Plus da von Sapphire, eine Asrock kommt noch und Anfragen werden wir auch noch, also von Asus und von Powercolor, dann haben wir sie alle. Ach, von Acer haben wir auch angefragt, die sind ja da auch seit ein paar Jahren aktiv bei Radeon und die haben wir auch zu Computex gleich angekündigt. Da haben wir gesagt, wenn wir die alle zusammen haben, dann gucke ich mir die alle auch nochmal an. Jeweils ein Modell, wobei, ja, wenn ich mir das so angucke, so viele verschiedene Modelle hat XFX dann ja auch eigentlich, na doch, innerhalb der, es ist nicht
aber leicht. Auf jeden Fall schaust du dir nur welche mit 16 GB an.
Genau. Und trotzdem werden wir uns ja auch die 8 GB Variante angucken. Mal gucken, in welcher Form die dann kommt. Aber das ist dann, da machen wir keinen Custom Design Vergleich zu. Das sparen wir uns dann. Fabian, können wir eigentlich zum Fazit springen, oder? Wir haben Preise besprochen, Leistung besprochen, Leistungsaufnahme, Lautstärke mit Sternchen dran, OC-Verhalten. Wie fasst du das jetzt zusammen, was du hier vor dir hast?
Ich
8 GB nicht kaufen.
Das sowieso, ne? Aber ich glaube, mit der 9060 XT 16 GB, es ist irgendwo ja alles relativ unspektakulär, wenn man so möchte. Ich meine, wir sind immer noch nicht bei weitem bei dem Leistungsniveau, dass wir letzte Generation irgendwie in der oberen Mittelklasse im High-End-Segment haben. Und das ist natürlich eine weniger prestigeprächtige Klasse, wo wir hier jetzt sind. Und 369 Euro für Onge Custom Designs, dann 400 Euro, ist jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, das ist ein Schnäppchen im Budget-Segment oder so. Mhm. Aber ich glaube fast, das ist eigentlich die attraktivste Grafikkarte dieser Generation. Vielleicht so mit der 9070 zusammen. Was natürlich auch schon wieder irgendwo traurig ist für die Generation, aber natürlich positiv für diese Grafikkarte. Wir hatten es ja eben besprochen, es ist nicht so leicht, da jetzt immer klare Performance-Sprünge zu machen. Man kann jetzt nicht pauschal sagen, man kriegt so und so viel Prozent mehr Leistung als mit einer 7600 XT 16 GB, die ich jetzt einfach wieder als Vorgänger dann nehmen würde, weil es von der Auflösung abhängt, weil es insbesondere auch davon abhängt, ob man Raytracing nutzt oder nicht, weil es extrem davon abkommt, dass man dann auch wirklich die 16 GB Variante miteinander vergleicht und weil das nur dann gilt, wenn wir in beiden Fällen nur FSR 3 haben. Aber sobald ein Spiel halt eben FSR 4 unterstützt, und das ist jetzt natürlich die große Baustelle, dass AMD da hinterherkommt. Aber wenn ein Spiel FSR 4 unterstützt, dann sind wir halt doppelt so schnell, weil die Grafikkarte ja ohnehin schon 50-70% schneller ist, je nachdem, wie sehr ich Raytracing nutze. Ja. Und dann kostet sie halt quasi das gleiche wie die 7600 XT 16 GB zum Start.
10 Euro mehr.
10 Euro mehr, zwei Jahre später oder gut eineinhalb Jahre, ja doch, zwei Jahre später oder nicht. Also, nee, Quatsch, die XT, die kam ja erst letztes Jahr, oder?
Aber Anfang.
Ja, also ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr großer Sprung. Was die Leistung angeht, ne, schlechtestenfalls hat 50% mehr, bestenfalls, wenn Raytracing und FSR ziehen, habe ich mehr als doppelt so viel Leistung, bildqualitätsnormiert, und das ist der größte Sprung, den wir in dieser Generation ohnehin irgendwo hatten. Also das ist auch nochmal besser als die 9070 und besser als alles, was Nvidia gemacht hat, sowieso. es reicht halt immer noch nicht, um die Sprünge zu erreichen, die wir vor 10 Jahren in diesen Preisbereichen jeder Generation hatten, aber es ist ordentlich.
Und würdest du jetzt nicht trotzdem jedem raten, dann nochmal 80 Euro mehr zu investieren für eine 5060 Ti 16 GB, weil CUDA, weil DLSS4, weil Multiframe Generation, weil, wobei das CUDA räume ich direkt selber wieder ein, das ist eine Sache, na, das ist, hat nichts mit Spielen zu tun, das ist dann wirklich ein Thema für professionelle Anwendungen und ja, wer weiß, dass er der CUDA braucht, der stellt sich ja nicht die Frage, ob er zu einer Raygun greifen soll. Das ist halt einfach kein, da stehen die nicht auf einem Platz, definitiv nicht.
Also Multiframe Generation würde ich auch ein bisschen rausnehmen. Es ist ja nicht so, dass die Radeon das gar nicht unterstützt. Die kann ja, dann Frame Generation einfach, also hat dann halt nur Verdopplung der FPS in ganz großen Anführungszeichen und keine Vervierfachung. Aber in der Leistungsklasse, also man muss ja auch erstmal wieder auf das Niveau kommen, dass man dann halt eben entsprechend verdoppeln oder vervierfachen kann. Und wenn man das dann hinkriegt, dann macht man sich halt aus seinen 60 FPS, aus seinen 70 FPS 120, 140 und das ist okay. Also du brauchst dann ja auch erstmal eine 240 Hertz Bildschirm. Also da sehe ich den Mehrwert. Das ist so ein kleines Zünglein, das berührt die Waage nicht einmal. Und dann lässt es sich im Endeffekt wirklich darauf rund, also auch die Leistung jetzt, ne, hier 5% mehr FPS, ja, egal. Es lässt, und der Stromverbrauch, ne, das, klar, das sind zwar so kleinere Sachen, die alle für die 5060 Ti sprechen, das ist aber alles diese 80 Euro nicht wert. Die Frage ist, die dann sich halt wirklich dann noch stellen muss, wie sieht es mit der Verbreitung von FSR 4 versus DLSS 3, DLSS 4 aus? Und die GeForce hat halt den Vorteil, dass sie nicht auf DLSS 4 angewiesen ist, um deutlich besser zu sein. Der reicht es schon, wenn sie DLSS 3 hat. Die Radeon braucht die Radeon braucht zwingend FSR 4, damit sie konkurrenzfähig ist. Und
weil die FSR 3 in vielen Spielen einfach optisch überhaupt nicht mithalten kann.
Ja, gerade wir sind ja hier in einem Bereich, wo wir auch nicht mehr in UHD, also man kann die auch alle noch in UHD verwenden mit entsprechend aggressivem Upsampling. Also mit FSR 3 kannst du vergessen, aber FSR 4 oder DLSS 4, das geht. Mit DLSS Ultra Performance in 4K, das, klar, man wird da nicht die FPS erreichen und das Niveau an Schärfe, das man mit einer stärkeren Grafikkarte hat, aber es wird immer noch besser aussehen als alles, was man mit so einer Grafikkarte auf einem Full-HD-Bildschirm erreichen kann. Nur haben die meisten, die sich so eine Grafikkarte kaufen, wahrscheinlich eher so einen WQHD-Bildschirm. Und je weiter wir mit der Auflösung runtergehen, desto schwieriger wird es ja gerade für FSR 3 dann noch irgendwas Sinnvolles zu machen. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und dementsprechend braucht es FSR 4 und wenn AMD da nicht in die Pötte kommt, dass die Spiele das auch supporten, dann ist problematisch.
Ja, sie müssen halt das SDK fertig bekommen, ne? Dass jeder Hersteller sich da dran selber oder jeder Publisher, Entwickler sich daran bedienen und das einbauen kann. Wolfgang hat es positiv aufgefasst oder ist positiv aus dem Artikel, hat gesagt, ich sehe aber FSR 3, das ist heutzutage Standard, das ist schlecht, die Lösung inzwischen im Vergleich, aber es gibt sie überall. FSR 4 ist gut bis sehr gut, es wird sie in Zukunft auch überall geben. Die Frage ist halt, wann diese Zukunft eintreten wird. Stand jetzt hat die Radeon da einen Nachteil gegenüber der GeForce. Der Stand heute, würde ich sagen, definitiv auch 80 Euro Preisunterschied rechtfertigt. Weil ich habe halt auf der GeForce auch die ganzen DLSS 3 Titel, wo ich dran schrauben kann. Ja. Aber das wird ja nicht ewig so bleiben.
Meinst du,
dieses Risiko muss man halt eingehen, dass man sich noch ein paar Mal ein bisschen ärgert, dass man halt mit FSR 3 hantieren muss und auf der GeForce das bessere Bild gehabt hätte. Für 80 Euro Aufpreis mindestens.
Es ist halt auch so eine typische Radeon-Geschichte, dass wir zum Release sagen, ja, es wird besser. Es wird besser mit der Generation. Trust me, Bro.
Es ist ja diesmal wenigstens mit FSR 4 nachweislich etwas besser geworden. Ja. Jetzt muss es halt nur schnell deutlich besser werden, was die Anzahl der Spieler
angeht. Ich schätze, das kann man dann ein Stück weit davon abmachen. Also natürlich, ob man diese 80 Euro frei hat und dann, was man denn jetzt in naher Zukunft spielen will. Wenn man weiß, man kauft sich die Grafikkarte ganz explizit, weil man drei verschiedene Spiele im Sinn hat, die man jetzt die nächsten Monate überspielen möchte und man sieht, keines davon hat FSR 4, aber alle haben sie DLSS 3 oder DLSS 4, ja, dann kann es gut investiertes Geld sein, diese 60 Euro mehr 80 Euro mehr auszugeben, denn sonst ärgert man sich natürlich. weil die Bildqualität normiert, dann es eben nicht nur 5% Unterschied sind, sondern 20, 30, 40, 50% bei der Leistung. Aber wenn man auf der anderen Seite sieht, ich will diese vier Spiele spielen, diese drei Spiele, und die haben alle schon FSR4 oder es ist angekündigt, dass es bald kommt, dann muss man dann abwägen. Aber es ist auf jeden Fall ein attraktives Angebot an sich. Also so, also auf dem leeren Raum betrachtet, ist die Grafikkarte, finde ich, ziemlich attraktiv.
Liebe Zuhörer, wie findet ihr das? Wir stellen ja auch am Ende des Artikels die Umfrage, in dem Fall eine Mittwochsfrage, weil der Artikel ja am Mittwoch erscheint. Aber wir würden gerne von euch nicht nur eine Umfrageteilnahme im Artikel sehen, sondern gerne in der News zu diesem Podcast auch nochmal hören, warum ihr welche Grafikkarte bevorzugen würdet. Also seid ruhig ehrlich, ist es CUDA, ist es MFG? Ist es die Farbe der Marke, die dahinter steht? Ist es der CEO oder die CEO? Lasst uns mal horchen. Was sind so eure, ja, Aspekte, die ihr abwägen würdet oder gerade abwägt, wo ihr euch die Frage stellt, welche Grafikkarte mit mindestens 16 GB aus der aktuellen Generation ihr euch zu einem möglichst niedrigen Preis gerne kaufen
Ich
würdet?
meine,
Es ist dann.
es gibt in diesem Preisbereich halt auch wirklich nicht unbedingt Alternativen. Also du hast ja gerade, also mit der 5060 Ti 16 GB, das ist ja quasi die einzige Nvidia-Grafikkarte überhaupt, die in dem Preisbereich halbwegs relevant ist, weil sie die einzige ist, die genug Speicher hat. 4060 Ti 16 GB, weiß ich nicht, wie da das Preisgefüge aktuell ist, aber wahrscheinlich nicht, dass es lohnenswert wäre. Die darunter haben nur 8 GB, man muss runtergehen bis zur RTX 3060 12 GB, die hat wieder deutlich weniger Leistung als eine 9060 XT, sodass es sich vermutlich nicht mehr lohnt, zu der jetzt zu greifen. Die ist damit dann jetzt abgelöst zum höheren Preis.
Also 4060 Ti 16 GB ist auch abgelöst. Die gibt es nämlich ab 450
Ja, also
Euro.
auch raus. Das heißt, wir haben im
Wenn es sie noch,
Endeffekt,
also die gibt es auch quasi
na,
nicht
das
mehr.
heißt im Endeffekt bis 613 €, was dann ja jetzt überraschend der Marktpreis für die günstigste 9070 ist, wenn man einen Hörsturz hat oder will. Und alles unter 613 € haben wir im Endeffekt zwei Grafikkarten, drei, die halbwegs relevant sind. 9060 XT, 5060 Ti, beide mit 16 GB und die 3060 mit 12 GB, wenn es um einen Neukauf geht. Es ist harte Zeiten und
Ja, und bei
gebraucht.
AMD kann man ja auch nicht mehr auf die
Genau.
Vorgänger, also gerade mit dem FSR4-Vorteil und der Raytracing, den Raytracing-Fortschritt, also ja, kann man eigentlich auch nicht.
Und dann haben wir eine Situation, wo eine 400 € Grafikkarte oder 370 € Grafikkarte, ja, der günstigste Einstieg ins PC-Gaming ist, wenn man aktuelle Spiele spielen will.
Und bei AMD sind die Dinger ja auch alle vergriffen, ne? Also klar, die 6700 XT sowieso, die gibt es ab 422 €. Das sollte man jetzt natürlich auch nicht mehr kaufen. Ich gucke gerade nochmal nach der 7700 XT. Die war ja letztes Jahr, oder nee, zu Release war sie deutlich teurer. Ich glaube 90 € als jetzt die 9060 XT mit 16 GB. Die hat 12 GB. Und ja, die gibt es noch gut im Handel zu kaufen ab 390 €. Aber es ist halt auch teurer, ne? Hat weniger Speicher, weniger Leistung, weniger Features.
Ja, würde ich nicht mehr.
Würde ich jetzt auch nicht mehr kaufen. Gut, wie seht ihr das? Bitte gerne eure Kommentare in der News zu diesem Podcast. Und Fabian, ich weiß, du willst noch so gerne über die GeForce RTX 5060 8 GB reden, die wir jetzt Anfang dieser Woche, Ende letzter Woche. Ja, genau, letzten, nee, wann hatten wir die überhaupt im Test? Diese Woche, Montag dieser Woche im Test hatten, unabhängig getestet, ohne Nvidia-Vorgaben, mit einem Modell aus dem Handel. Nee, von Asus. Stimmt ja gar nicht. Die war ja gar nicht aus dem Handel. Die 8 GB 5060, die i war damals aus dem Handel. Auch unabhängig getestet, ohne Nvidia. Aber wir testen natürlich auch mit Nvidia-Mustern, letztendlich unabhängig und lassen uns nichts vorschreiben. Das ist ja auch noch erwähnt. Du würdest gerne über die reden, aber wir machen das erst, wenn wir die 9060 XT 8 GB getestet haben. Dann haben wir da noch mal par on par die beiden 8 GB Einstiegsangebote. Und die eine hat nur 8 mal PCI Express 5.0 und die andere hat 16 mal PCI
Ja,
Express
geschenkt.
5.0.
Ich hoffe, aber ich glaube nicht dran, aber ich hoffe, dass das die letzte Podcast-Folge ever ist, wo wir uns über 8 GB Grafikkarten unterhalten müssen. Aber ich will nicht wissen, was die beiden Hersteller für die nächste Generation schon wieder verbrechen werden.
AI wird es richten. Da brauchen wir das 8 GB ist the new 24 GB dann. Witcher, The Witcher 4. Da wolltest du mir noch was zu erzählen. Wobei ich hab's mir den. Ein Trailer war es ja nicht. Die State of Unreal 5 Engine Präsentation von CD Projekt Red ja auch angeguckt. Die haben nämlich ein bisschen mehr Einblicke gewährt in die Produktion von The Witcher 4, das 2027 erscheinen sollte, dürfte, könnte.
Naja, also wir wissen, also wann das erscheinen wird, wissen wir nach wie vor nicht. Es gab letztes Jahr, glaube ich, war das schon, war das Anfang dieses Jahres, ach, ich weiß es gar nicht mehr. Aber im Endeffekt hat CD Projekt da quasi so ein bisschen verklausuliert gesagt, naja, also vor dem 31.12.2026 wird es nichts. Und wenn es jetzt nicht am 31.12.2026 erscheint, was ich nicht glaube, dann wird es halt frühestens 2027. Und dieses Spiel ist ja, also The Witcher 4 ist, ich glaube, im November 24 in die Full Production gegangen. Cyberpunk war 4 Jahre in der Full Production, bis es rauskam. Und wir wissen alle, dass es auch noch ein halbes oder ein ganzes Jahr länger hätte drin bleiben können. Insofern ist, glaube ich, 2027 schon eher optimistisch. Ich lasse mich natürlich gerne des Gegenteils eines Besseren belehren.
Belehren,
Würde mich
ja.
auch freuen, denn ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Und umso mehr habe ich mich darüber gefreut, dass sie jetzt anscheinend dann oder offenbar ja Jahre vor Release unfassbar tiefe und viele Einblicke in die, also vielleicht nicht in das Spiel selbst, aber in die Technik dahinter gegeben haben, denn sie haben nicht nur einen zweiten Trailer veröffentlicht, sondern sie haben im Anschluss gut eine Viertelstunde oder haben sie eine Tech-Demo in der Unreal Engine 5.6 wurde jetzt bekannt gegeben, dass es dann die 5.6 sein wird, gezeigt. Und im Endeffekt handelt es sich um die Spielwelt von The Witcher 4. Denn was sie da gezeigt haben, das ist so ein groß angelegtes Open-World-Areal mit allerhand Details. Also das werden sie nicht einfach so gebaut haben für diese Demo und dann verwerfen. Also ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das dann auch ungefähr die Spielwelt ist. Natürlich werden sie daran noch rumarbeiten und bestimmt wird dann nicht jeder Baum genauso stehen, wie er jetzt in dieser Demo gestanden hat, aber das wird man schon irgendwie begehen und bespielen können dann. Und ja, das haben sie bestimmt nicht live gerendert, auch wenn es den Anschein haben sollte, weil da jemand mit einem PlayStation 5 Controller stand. Aber es stand auf jeden Fall dabei, dass es halt eben aufgenommen wurde mit Raytracing und 60 FPS auf einer PlayStation 5. Natürlich nicht mehr.
Das kann ja auch die Pro sein, ne? Die wird ja nicht so explizit genannt,
Ach,
oder?
ich weiß es nicht. Also bei der GTA war es ja anscheinend auch die normale PlayStation 5. Ich glaube, hier wird es auch die normale PlayStation 5 gewesen sein.
Okay. Ja, und warum State of Unreal oder dieser ganze Unreal-Fokus dabei? Weil das Spiel eben von der eigenen CD Projekt Red Engine Abschied nimmt und auf die Unreal Engine 5
Ja, das ist ja
wechselt wird.
schon seit, glaube ich, 2 Jahren. Das haben sie ja direkt zur Ankündigung von
Ja, aber
wegen, es
das
wird,
war vielleicht nicht jedem
ja,
Zuhörer
also
noch
es wird ein neues
präsent.
Witcher geben, haben sie, glaube ich, vor 2 Jahren oder so gesagt. Und direkt da haben sie mitgesagt, ja, auf der Unreal Engine 5. Und gut, es ist natürlich einerseits die Frage, warum machen sie das und wie kommt das an und was bringt ihnen das? Und wie das ankommt, wenn man. Ich bin ja nicht in Social Media aktiv, das heißt, ich weiß nicht, wie so das Stimmungsbild in der Gaming-Community ist.
Ja.
Mein Tor zum Stimmungsbild der Gaming-Community ist das Computerbase-Forum.
Ja, es ist Fluch und Segen zugleich.
Und die Unreal Engine 5 ist jetzt, glaube ich, nicht die beliebteste Engine am Markt, was ich persönlich gar nicht so unbedingt nachvollziehen kann. Aber die Kritikpunkte, die halt immer kommen, ist zum einen, Leistungshunger ist ja pauschal immens, ne? Es gibt ja angeblich kein Spiel, das gut läuft in dieser Engine, außer halt mit Raytracing auf der PlayStation 5.
Ja.
Auch dieser Vorwurf, dass alle Spiele immer gleich aussehen in dieser Engine, auch das finde ich immer so an den Haaren herbeigezogen. Man so, weil das, was hier gezeigt wurde, unterscheidet sich, finde ich, doch signifikant von Fortnite zum Beispiel oder von Frostpunk 2. Und es gibt so viele Spiele in dieser Engine und man kann da so viele verschiedene Grafikstile umsetzen, das ist kein Problem. Ich würde sogar fast behaupten, dieses Spiel hier, das sieht von der Grafik, die sie präsentiert haben, immer noch sehr ähnlich aus, sogar zu dem, was sie zuletzt in der Red Engine gemacht haben, also mit The Witcher und Cyberpunk. Und und dann auch, um das nochmal zu beurteilen, das, was sie da gezeigt haben, dafür, dass es mit 60 FPS auf einer PlayStation 5 läuft, die ja von der GPU-Leistung quasi auf dem Niveau einer Radeon RX 6700 mit die 10 GB-Variante, glaube ich, ist. Also ist doch fantastisch, oder nicht?
Ja, die Unreal Engine hat da auch wirklich wieder ihre Nanite-Muskeln gespielt, ne, mit diesem fließenden LOD, das ja gar kein LOD mehr so richtig ist, dass du die Berge in der Ferne siehst, aber rein theoretisch dann auch als Kletterer in der Eiger-Nordwand hängen könntest und vor dir jeden kleinen Staubkorn, der dich möglicherweise zum Abrutschen bringt, da in der Wand erkennen kannst. Das ist schon, also das finde ich insbesondere krass. Und dann haben sie das ja auch gezeigt für die Vegetation.
Das ist, ne, neu. Das,
nicht nur statische, sondern auch sich bewegende Objekte das halt nutzen können. Und ja, also ich finde es auch Wahnsinn. Ich bin ja auch so ein naturverliebter Spieler, ja. Deswegen, ich freue mich mehr auf The Witcher als auf GTA auf 6. Weil ich glaube, da ist mehr Natur zu sehen. Und Cyberpunk hat mich irgendwie in dieser dystopischen Großstadt nie so richtig fangen können, auch wenn ich die cool umgesetzt finde und ich die fühle, aber es ist halt nicht meins. Und da freue ich mich dann definitiv mehr auf The Witcher.
Ja, also was sie da auch gezeigt haben,
der frischen Luft.
Mit so einer, also nicht nur, dass sie als jetzt Nanite für die Vegetation haben, du hast es schon gesagt, sie wollen auch das Streaming insbesondere deutlich verbessert haben, sodass.
Oh, Direct Storage!
Ob das Wort viel, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, oder? Aber es ging im Endeffekt darum, dass man, sie haben eine Kamerafahrt gemacht durch einen Wald. Und dieser Wald sah halt nicht nur super schön modelliert aus, bis ins kleinste Detail. Also der Boden absolut belebt. Und ich glaube, ich habe noch nie in einem Videospiel, ich habe noch nie generell Tannen oder Nadelbäume halt in so hochauflösender, in so feiner, in so schöner Computergrafik gesehen wie in diesem Spiel. Also in dieser Tech-Demo zu diesem Spiel. Aber mit dieser Kamerafahrt, diesem Flug, haben sie auch nochmal bewiesen, dass sie das Streaming anscheinend wirklich, also ich meine, schneller als mit diesem Flug wird man sich im Spiel niemals bewegen können. Und da wurde nichts nachgeladen. Da hat man kein Level, also natürlich hat man kein Level.
Aber es ist eine Tech-Demo, ja, ne? Also du hast es gerade schon erwähnt.
Also man hat auch kein Level of Detail, das da reinpoppt, denn wie auch, es ist ja ein Halt. Also, und wenn sie das auf dem Niveau dann umsetzen fürs Spiel, und dafür haben sie dann ja noch ein bisschen Zeit, und das ist schon toll.
Ich habe gerade schon gesagt, ich freue mich mehr auf diesen Titel als auf GTA 6. Sei es so vom allgemeinen Setting, vom Level of Nature, vom Gameplay. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, definitiv auch. Also ich bin ja sowieso, ich fand die Witcher-Spiele sowieso immer toll, und ich habe ja auch
die, was die Bücher.
Ja, gelesen, das ist schon wieder, ich habe gerade überlegt, ob ich sie mal wieder lesen sollte. Das ist schon ewig her, dass ich die gelesen habe. Deswegen freue ich mich natürlich auch, weil sie haben ja jetzt quasi mit diesem dieser Tech-Demo ganz nebenbei verkündet, wo denn The Witcher 4 spielen wird. Nachdem The Witcher 3 ja hauptsächlich in den nördlichen Königreichen gespielt hat, geht es jetzt noch nördlicher nach Kuvia und Povis. Und das ist so eine Region, die, das war, glaube ich, mal so ein Strafgefangenenlager sogar, so ein bisschen. Aber dann haben die Strafgefangenen da vor Ort entdeckt, dass die Berge doch sehr ergiebig sind, was Erze angeht. Und dann wurden sie so reich, dass sie ihre Unabhängigkeit erkämpfen konnten. Und das ist jetzt wohl, also oft in dieser The Witcher-Welt ist das quasi ein Zentrum von ja nicht nur starker Wirtschaft, sondern auch die Kultur und die Wissenschaft, die lebt da wohl auf in diesem Reich. Und die Hauptstadt, die haben sie aus der Ferne sogar auch schon, oder eine der beiden Hauptstädte haben sie aus der Ferne auch schon gezeigt. Und das wird dann quasi das Novigrad aus The Witcher 4. Kann ich mir zumindest gut vorstellen.
Also du bist jetzt richtig pumped.
Oh, wäre ich sowieso gewesen wahrscheinlich. Aber ich freue mich drauf. Es ist halt schade, dass es noch so lange dauert. Ne? Ich habe auch Ich habe auch in The Kingdom Come Deliverance 2, als ich das gespielt habe, was ich auch empfehlen würde, wenn jemand Lust hat auf Mittelalter. Ist natürlich dann kein Fantasy.
Ich
bin doch so,
weißt doch, was ich für ein Mittelalter
habe. Tja, dann musst du es dir mal anschauen. Aber
Und ich kann dir gerade auch noch verraten, halt deinen Gedanken fest, dass wir inzwischen nicht nur der Wilde Wald, sondern auch den zweiten Band, nein, nicht nur der Brief für den König, sondern auch der Wilde Wald gelesen haben. Und gestern habe ich da nach der letzten Seite das Buch zugeschlagen. Also die Diskussion über Kingdom Come Deliverance 2 vor Monaten inzwischen. Stimmt, er hat in der Tat dazu geführt, dass ich da wieder ganz tief inklusive Nachwuchs in dieses Thema Mittelalter eingestiegen bin.
Aber, ja, aber du auf jeden Fall, seit ich in Kingdom Come Deliverance 2 durch diese wunderschönen Landschaften und Wälder gelaufen bin, da wurde mir wieder richtig bewusst, wie sehr ich mich auf ein neues The Witcher mit grafischer Pracht in der Unreal Engine 5 freue. Und ich hoffe, diese Vorfreude, die wird sich, ja, die wird dann auch belohnt werden, wenn es dann rauskommt. Wir hoffen natürlich nicht, dass es wieder so läuft wie bei Cyberpunk.
Also ich schließe daraus noch, oder ich leite daraus noch eine zweite Zuhörer-Hausaufgabe ab. Und zwar, ihr solltet uns nicht nur mitteilen, für welche Grafikkarte ihr euch zwischen den beiden genannten entscheiden würdet, sondern auch welches Spiel der beiden jetzt genannten, nämlich The Witcher 4 oder GTA 6, ihr dann darauf am liebsten spielen würdet. Und vor allen Dingen auch, warum? Liegt es daran, dass ihr das so wie ich seht, dass da einfach mehr Bäume und schöne Landschaften vorkommen und es weniger Autos und Flugzeuge gibt? Oder sind es andere Themen, wie zum Beispiel die Geschichte oder das Gameplay, an dem wir das
festhalten? Vielleicht kann man daraus ja sogar mal eine Sonntagsfrage basteln. Wäre natürlich nicht unbedingt fundiert.
Wie viele Bäume pro Quadratkilometer braucht ihr in Spielen, damit sie euch Spaß machen?
Nein, vielleicht nicht so, aber worauf die Vorfreude am höchsten ist.
Ja. In welchen Biomen haltet ihr euch am liebsten virtuell auf? Fabian, wir sind am Ende dieser Episode anbelangt. Ich schnibbel dir die große Katastrophe, die uns heute mal wieder widerfahren ist. Vielleicht hat man es an deinem Klang gehört, der zwischendurch vielleicht mal besser geworden sein sollte, aber eigentlich war ja ich das Problem. Wir belassen es bei dieser nebulösen Andeutung, dass heute mal wieder alles da nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich probiere trotzdem den Podcast jetzt so schnell fertig zu machen, bis der Test der Radeon online geht um 15 Uhr. Und nächste Woche haben wir dann möglicherweise das allerletzte Mal einen Blick auf 2,8 GB Grafikkarten. Und wenn wir Pech haben, müssen wir es nochmal verschieben, weil wir immer noch nicht wissen, wann wir sie in den Händen halten werden. Oh. Bleibt ihr gesund, Fabian, bleibt du auch gesund.
Du auch.
Bis nächste Woche. Dankeschön.
Ciao.